Kurznachrichten. Für den Start in die neue Woche, für den Montag eingeplant Weibergewäsch. Sarah Wagenknecht trifft Frau Dr. Claudia Wittig, Spitzenkandidatin des Bündnis Sarah Wagenknecht in Sachsen-Anhalt. Über sich schreibt sie, 41 Jahre Historikerin, politische Schwerpunkte, Förderung Ostdeutschlands durch zielgerichtete Investitionen in Wirtschaft und Infrastruktur sowie Aufarbeitung der Wende, nicht der Konterrevolution, nicht der Niederlage, der Wende, demokratische Teilhabe, Meinungsfreiheit, Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Abschaffung der Spitzelgesetze der Ampel, Überprüfung der Befugnisse des Verfassungsschutzes, friedenssichernde Außenpolitik durch Neutralität Deutschland und verbesserte Diplomatie, verbesserte, also nicht Einführung von Diplomatie, auch Verbesserung von Bildung und Forschung für die Zukunft unseres Landes. Sie wirkt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, machte ihr Magister an der Universität Greifswald, wirkte dann in Dänemark,
weil man umgeben ist von lauter Vollidioten, Ignoranten,
Großbritannien, Göttingen, Paris, Gent.
Natürlich ist gehört Kompromiss zur Politik. Aber wenn Kompromissbereitschaft bedeutet, dass man die Dinge über Bord wirft, die man vorher den Wählern versprochen hat, dann ist das genau das Politikmodell, das die Menschen in Deutschland nicht mehr wollen. Wir müssen doch auch das Signal dieser Wahlen verstehen.
Soweit Signalversteherin Wagenknecht.
Es ist klar, wenn man Mitglied unserer Partei werden möchte, dann muss man schon unsere Programmatik teilen. Und wer jetzt aktuell sich in der AfD engagiert und dort Mitglied ist, also bei den Wählern ist das sicherlich anders, aber wer aktuell in der AfD Mitglied ist, der teilt die dortige Programmatik und der teilt vor allem auch das, was in Teilen dieser Partei vertreten wird. Und das ist sehr, sehr weit weg von dem, was wir wollen.
Umso weiter weg ist das BSW von den Wahlergebnissen der AfD, umso auffälliger. Claudia Wittig, die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, unterwarf sich den gebotenen Narrativen mit der Überschrift Umstrittenes. Foto aus Halberstadt. Hier saß Claudia Wittig neben Ulrich Siegmund, dem Mopedfahrer der AfD.
Was wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt? Deswegen sehen wir uns hier und fahren gemeinsam Seite an Seite nach Tangermünde, meiner wunderschönen Heimatstadt hier in Sachsen-Anhalt. Es ist nicht die einzige Ausfahrt, es ist die erste, also seid mit dabei. Wir planen aber bis zu 4 in ganz Sachsen-Anhalt, vielleicht sogar noch mehr. Und das ist übrigens meine KR 51-1 von 1975. Die habe ich mir damals mit 17 Jahren gekauft, um damit zur Lehre zu kommen, so wie sich es damals gehört hat. Also, wir sehen uns zur ersten gemeinsamen Simson-Ausfahrt 2026 hier in Sachsen-Anhalt.
Mensch, mit der Power kann er bei Radio SAW dann gleich noch die Morningshow moderieren. Jetzt aber Sarah Wagenknecht mit Claudia Wittig.
Und nun das Dossier.
Ja, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast wird das BSW als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vertreten. Sie arbeitet als Historikerin und sie wollte einfach nicht länger zuschauen, wie Deutschland und Sachsen-Anhalt immer mehr den Bach runtergehen. Herzlich willkommen, Claudia Wittig.
Dankeschön für die Einladung, Sarah.
Ja, der Ostdeutsche ist ja, wenn man die Mainstream-Debatte verfolgt von westdeutschen Journalisten oder auch westdeutschen Politikern, so ein bisschen die unverstandene Art in Deutschland. Wähler, die komisch wählen, die irgendwie nicht zu überzeugen sind, dass die Politik sie doch eigentlich begeistern müsste, die vielleicht auch manche Dinge nicht verstehen, die einfach nicht einsehen, dass das, was die Tagesschau sagt, doch das Richtige ist. Wie empfindest du diese Diskussion, die wir hier erleben und vor allem auch diese Anmaßung von Leuten, die uns immer wieder erklären, sie würden die Demokratie verteidigen? Sind das Demokratieverteidiger oder worum geht's da eigentlich?
Ja, die Ostdeutschen sind tatsächlich ein bisschen speziell. Ich glaube, an dem Punkt können wir uns darauf verständigen, dass der Osten anders ist. Und das ist aber kein Manko, würde ich sagen. Ich bin nach vielen Jahren im Ausland zurück nach Deutschland gekommen und habe jetzt erst den Osten quasi wiederentdeckt für mich. Und ich stelle fest, ja, die Ossis sind vielleicht ein bisschen widerborstiger. Die sind auch kritischer. Die lassen sich nicht so gerne was erklären und insbesondere eben nicht von jemandem, der aus dem Westen kommt und ihnen jetzt sagen möchte, wie sie zu wählen haben oder wie sie denken. Die haben aber natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass sie in ein System integriert worden sind, in dem sie nicht wirklich mitgestalten konnten. Und ich glaube, die sind ein bisschen an den Punkt gekommen, in dem das ausgereizt ist und sie sich einfach von der Politik nicht mehr vertreten fühlen. Man merkt in Umfragen, die dazu gemacht worden sind, dass die Zustimmung zur Demokratie eigentlich sehr, sehr groß ist. Es sind fast alle davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Aber kaum noch jemand vertraut darauf, dass die Umsetzung gut funktioniert. Und wenn man sich so Taschenspielertricks anschaut, wie sie jetzt in den Landtagen gemacht werden, wenn die Mehrheitsverhältnisse irgendwie problematisch werden, ne, wie man dann irgendwie schnell mal so eine Lex AfD einführt, führt, um den Wählerwillen geschickt zu umgehen letzten Endes, dann kann man es ihnen ja auch nicht verübeln.
Ja, ich meine, kann es ja vielleicht auch sogar daran liegen, dass die Leute, zumindest die Älteren, und das haben sie offenbar ja ihren Kindern auch sehr gut weitergegeben, sich noch ganz gut daran erinnern können, dass eine abendliche Nachrichtensendung nicht unbedingt das darstellt, was Realität ist, sondern vielleicht auch einfach betreutes Denken sein soll, um sie zu erziehen und in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Und das finde ich tatsächlich, da könnte der Rest des Landes eigentlich davon auch mal lernen, dass man kritisch hinterfragt, was einem erzählt wird und nicht so auf diese ganzen Stereotype reinfällt. Und da ist ja ein wichtiger Punkt, den hast du angesprochen, diese ganze Debatte, wir müssen jetzt also unsere Demokratie verteidigen, damit die AfD nicht stärker wird, erzählen die Leute, die mit ihrer Politik die AfD immer stärker machen. Das ist doch völlig absurd, oder?
Genau. Und dann, wenn man also 25 Jahre lang, wie es in der aktuellen mit der CDU in Sachsen-Anhalt der Fall ist, 25 Jahre lang das Land heruntergewirtschaftet hat, das Bildungssystem kaputt gemacht hat, die Wirtschaft vor die Wand gefahren hat, dann wundert man sich, dass die Leute aus Trotz und wirklich auch ein bisschen einfach so aus Bockigkeit die AfD wählen, weil ich denke gar nicht in den überwiegenden Fällen, weil sie sich große Lösungen von denen versprechen, sondern weil man irgendwie mal durchdringen möchte. Man hat das Gefühl, man muss die Altparteien abstrafen. Viele derjenigen, die jetzt AfD wählen, haben viele Jahre lang gar nicht gewählt. Und diese Nichtwähler haben jetzt das Gefühl, man kann irgendwie sich noch besser den Frust Ausdruck verleihen, wenn man jetzt die AfD wählt. Ja, und dann, wenn dann die Reaktion der Politik ist, dann die Leute einfach abzustrafen, die Ostdeutschen als Nazis zu bezeichnen und so weiter, oder wie Friedrich Merz ja nach den Bundestagswahlen gemacht hat, die Leute anzulügen und dann hinterher offen noch zu sagen, dass man die Wahrheit ja nicht sagen kann, weil sonst die Leute falsch wählen würden. Also das sorgt einfach nicht dafür, dass da Vertrauen hergestellt wird. Und ich, also auch diese ganze Idee, dass die Leute Politik verdrossen sind, den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Alle diskutieren immerzu über Politik, aber Politiker verdrossen, das sind sie durchaus. Und auch das zu Recht.
Ja, genau, nachvollziehbarerweise. Ich meine, ein wichtiges Thema für uns als BSW ist ja auch die Frage der Meinungsfreiheit, der Pluralität, einer sachlichen öffentlichen Debatte. Wir haben ja in Deutschland eine Hysterie, wir haben eine Moralisierung, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der wirklich überhaupt nicht mehr den Anspruch hat, die Breite der Gesellschaft irgendwie in ihrer Vielfalt wiederzugeben. Vielleicht kannst du darauf auch nochmal eingehen. Was wollen wir dort eigentlich verändern? Was sind da unsere Ansätze?
Genau, also eigentlich gibt es an allen möglichen Stellen Baustellen, was Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und Ähnliches angeht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss natürlich grundlegend reformiert werden und nicht mit den kleinen Reformchen, die jetzt immer mal vorgeschlagen werden, wo ein paar Budgets hin und her geschoben werden, sondern es muss natürlich gewährleistet werden, dass da wirklich ein großes Spektrum an gesellschaftlich relevanten Themen und eben auch Meinungen abgebildet wird. Und das kann eben, ja, das kann der Markt mit den kommerziellen Medien eben nicht abdecken. Dafür brauchen wir, anders als es ja zum Beispiel die AfD vorschlägt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber eben nicht in der aktuellen Form. Der muss demokratisiert werden, der muss viel transparenter werden. Wenn Menschen schon Beiträge für sowas bezahlen sollen, dann müssen sie auch die Möglichkeit haben, da irgendwie Gehör zu finden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie eben nicht sauber abgebildet werden. Und man muss natürlich auch denken, wer sind denn die Leute, die dort sitzen und dort Meinungen machen? Die sind halt alle durch dieses System durchgelaufen. Die sind in der Regel sehr, sehr regierungsnah und parteiennah. Da gibt es ja den berühmten Drehtüreffekt, dass irgendjemand, was sich Pressesprecher eine Regierung ist und wieder zurück in den Rundfunk wechselt und Ähnliches. Und auch wenn das viele Menschen so im Detail vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, aber es kommt ja immer wieder solche Fälle hoch, Korruptionsskandale, völlig überbezahlte Intendanten und Ähnliches, die gerade bei den ostdeutschen Sendern in der Regel auch gar nicht aus dem Osten kommen oder mit ehemaligen Politikern verwandt sind und Ähnliches. Das muss wirklich grundlegend neu gedacht und reformiert werden. Aber da hört es auch noch gar nicht auf. Also auch an unseren Hochschulen zum Beispiel merke ich, dass bestimmte Debatten gar nicht mehr stattfinden können. Das haben wir bei Corona schon gemerkt. Zum Thema Gaza merken wir es wieder. Das Ukraine-Thema ist auch recht problematisch. Also auch da, wo man merkt, also hier ist eigentlich der Raum, wo eine wirklich nuancierte Debatte stattfinden sollte, ist das einfach nicht mehr gewährleistet. Und auch die Leute, die Bürger auf der Straße haben das Gefühl, dass sie mit bestimmten kritischen Meinungen also tatsächlich ausgegrenzt werden und die nicht mehr bringen können. Und das ist ein Meinungsklima, was überhaupt nicht zur Demokratisierung beiträgt. Deswegen haben wir bei uns im Landtagswahlprogramm auch verankert, dass wir Räume fördern wollen, wo Menschen mit unterschiedlichen Meinungen wirklich auch mal miteinander in Kontakt kommen, weil die meisten sind ja in ihrer Blase und lesen höchstens mal davon, dass es Leute gibt, die irgendwie abweichende Meinungen haben, und die sind dann auch gleich stigmatisiert.
Also wir fordern ja auch zum Beispiel, dass wenn wir eine Regierung in irgendeiner Form unterstützen sollen, wäre die erste Bedingung, dass der Rundfunkbeitrag erst dann wieder entrichtet wird, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich grundlegend reformiert wird. Weil ich meine, das ist ja wirklich ein Unding. Die Leute müssen das finanzieren, aber sie finden sich überhaupt nicht wieder. Ja, genau. Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Genau. Und so ist es natürlich in vielen Dingen. Politiker machen unmögliche Dinge und dann hängen sie den Leuten Maulkorb vor, dass sie sich bei Social Media nicht mehr äußern können und so. Das sind ja wirklich, finde ich, wirklich wichtig. Ihr macht das ja ganz massiv dann auch im Wahlkampf, diese Themen. Und vor allem, was uns eben von allen anderen unterscheidet, die meisten, sowohl links als auch rechts, verteidigen die Meinungsfreiheit, wenn es sie selber betrifft. Aber es braucht wenigstens eine Kraft, die sagt, es ist egal, ob jetzt jemand, weil er zu links ist oder ob jemand, weil er angeblich zu rechts oder auch wirklich rechts ist, aber im legalen Bereich. In allen Fällen muss gelten, was nicht strafbar ist, muss gesagt werden und gesagt werden dürfen, ohne Grund und ohne Restriktion.
Die Tatsache, dass es Meldestellen gibt, wo explizit Äußerungen gemeldet werden dürfen, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. Oder auch die Tatsache, dass in Sachsen-Anhalt ja weiterhin auch Delegitimierung des Staates beobachtet wird. Genau, der Begriff ist so schwammig, das kann man gar nicht vager ausdrücken. Und dann auch natürlich die ganzen Politikerbeleidigungsparagraphen und Ähnliches. Also wo ja permanent in den Sprachgebrauch der Menschen reinregiert wird. Aber die müssen sich halt irgendwo Ausdruck verschaffen. Und wenn sie das auf solche Weise nicht können, dann kommt eben sowas dabei raus, wie die aktuellen Wahlergebnisse der AfD.
Und vielleicht auch dazu nochmal, was ist unsere Idee? Ich meine, dass wir das alles mit diesen alten Parteien, die sich ja jetzt wirklich nochmal richtig verbündet haben im Landtag, das ist ja wirklich interessant, dass auch die Linke immer wieder bereit ist, wenn die CDU ruft, um dann also zur angeblichen Demokratieverteidigung gegen die Demokratie Dinge zu machen. Was ist eigentlich unser Plan für die Politik in Sachsen-Anhalt, für eine mögliche Koalition? Weil mit denen können wir ja nicht zusammen. Bei der AfD gibt es aber auch ziemliche Unterschiede. Welche Ideen haben wir da?
Also ich glaube, in Sachsen-Anhalt gibt es keine zwei Meinungen darüber, dass eine Koalition für uns aktuell nicht in Frage kommt. Es gibt eigentlich niemanden, mit dem man das guten Gewissens machen könnte. Also diese große Gruppe, das Altparteienkartell, zu dem durchaus ja auch die Linkspartei aktuell gehört, mit dem kann man also gar keine politischen Inhalte mehr umsetzen. Also wenn die sich alles zusammenschließen, was soll da das politische Programm sein, was soll die Linie sein, das ist nicht nachvollziehbar. Und das sind ja auch genau die Parteien, die die Bürger gerade abstrafen wollen, wenn sie sich der AfD zuwenden. Ja, andererseits sehe ich aber mit der AfD also auch nicht viele Schnittmengen. Die haben vielleicht den Punkt, dass sie Probleme benennen, die auch wir benennen, aber die Lösungen sind in der Regel völlig andere. Also du hattest gerade das Thema Meinungsfreiheit angesprochen. Ja, da gibt es Kritik an der Art und Weise, wie über Nichtregierungsorganisationen in die Zivilgesellschaft eingegriffen wird. Ja, aber nun will die AfD die irgendwie alle denen die Förderung entziehen, aber dafür welche fördern, die irgendwie besonders patriotisch sind und Ähnliches. Und das ist ja das Gleiche, nur von der anderen Seite.
Ja, klar, genauso staatlich finanzierte NGOs. Also
ja, genau. Also und das ist genau das Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, wir müssen als BSW sehr deutlich machen, dass es uns um eine Prinzipienfrage geht. Wir wollen eine politische Kultur verändern. Und da gehört es dazu, dass der Wählerwille und die Stimme der Menschen im Land wirklich wieder ernst genommen wird. Und das geht eben in keiner dieser beiden Koalitionen. Das heißt, wir würden also keine Koalition eingehen. Und unser Vorschlag, den du ja auch angeregt hast und der also wirklich, ich glaube, besonders im Osten wirklich auf große Begeisterung stoßen kann, ist eben die Bürgerregierung, indem wir Leute, also überparteilichen Ministerpräsidenten wählen und Menschen in die Entscheidungsprozesse richtig reinholen. Also dass diejenigen, die von Entscheidungen betroffen sind, auch tatsächlich angehört werden und dabei daran beteiligt werden können, wenn Vorschläge erarbeitet werden. Ja, und dann müssen eben die Mehrheiten gesucht werden. Und das sind dann eben nicht immer die gleichen Blöcke, die geschlossen für oder gegen was stimmen, sondern dann muss wirklich für jedes einzelne politische Projekt herausgefunden werden, mit wem man das machen kann. Und dann wird sich auch sehr schnell rausstellen, wer denn überhaupt mit wem was gemeinsam hat. Dann wird sich rausstellen, dass die AfD und die CDU sehr große Schnittmengen haben. Und weil uns ja immer irgendwie unterstellt wird, wir hätten da eine gewisse Nähe. Und das wird dann werden einfach mal alle Farbe bekennen müssen.
Ja, und es ist ja auch urdemokratisch. Also dann werden die Parteien natürlich schon nach dem Gewicht, das ihnen der Wähler verliehen hat, auch Einfluss nehmen können. Ich meine, wenn 35% oder 40 AfD wählen, dann muss diese Partei, wenn man ein Demokrat ist, natürlich auch Einfluss nehmen können. Alles andere ist undemokratisch. Egal, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. In allen Details habe ich da sehr unterschiedliche Einschätzungen, ob das unserem Land gut tut. Aber das kommt mir gar nicht zu beurteilen. Und ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass du das auch noch mal und ihr und wir alle das ja auch in diesem Wahlkampf wirklich vertreten. Der Osten hat eine richtig große demokratische Tradition, die auf 89-90 zurückgeht. Und an die müssen wir uns mal wieder erinnern und die wieder zu neuem Leben erwecken. Und ich glaube, dafür braucht es wirklich dringend das BSW im Landtag. Und deswegen ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Und ja, wir werden gemeinsam drum kämpfen.
Machen wir. Danke dir.
Gespräche ohne Distanz, auch ein schönes Format. Und man konnte hören, wenn Sarah Wagenknecht ein Interview beginnt, kann sie sich schnell auch mal in einen Monolog verfahren. Mag es unterhalten haben, das Dossier.
Das Dossier.
Der Wahnsinn auf diesem Planeten übersteigt jedes vorstellbare Maß.
Dazu gehört auch das Verdrehen von links und rechts. Zumindest kommt es jetzt langsam wieder ins Gerät. Ein Thema heute hier in der kleinen Audiodatei. Unser Hörer Heiko begrüßt, wie die 300 anderen, in den Strömungen von Radio Marabu, DDR 1 und Romantik Light Rock. Das ist die kleine Audiodatei, Montag, der 6. Juli 2026. In Erfurt am Wochenende, nun abgeschlossen der AfD-Parteitag. ARD, Weidel und Höcke bauen ihre Macht aus. Doch Kilian Pfeffer im Hauptstadtstudio hört Knirschen hinter den Kulissen. Zitiert wird Alice Weidel: Wir wollen Verantwortung für dieses Land, das wir so sehr lieben. Chrupalla warnte, man dürfe nichts versprechen, was man nicht einhalten könne. Weidel war im Wahlergebnis stärker. Manche sehen einen Schritt in Richtung Einzelspitze, das wies sie aber zurück. Wählern und Deutschland sei man verpflichtet. Personaldebatten würden keine Rolle spielen.
Die Scharfmacher in ihren eigenen Reihen schwadronieren fern jeder Realität noch immer vom Sieg der Ukraine über Russland, ohne dazu zu sagen, dass das ohne einen dritten Weltkrieg nicht zu haben wäre und mit einem dritten Weltkrieg schon gar nicht.
Bei allem Wenn und Aber ist mir das deutlich näher als...
Im Grunde müssen wir die Russen so niederkämpfen, wie das mal mit der Sowjetunion gelungen ist, technologisch, politisch.
Der Genosse Sigmar Gabriel, SPD,
das ist richtig.
Er glaubt die Interessen der deutschen Arbeiterschaft in der Atlantikbrücke und im Vorstand von Rheinmetall zu vertreten.
Nach Erfurt.
Aber auch Höcke, der Romantiker, holt aus. Demonstranten, so wird er von der Tagesschau zitiert, spricht er in seiner Rede am ersten Tag die geistige Gesundheit ab. Er nennt sie Seelenverwundete, führt aus, ihnen sei nicht ermöglicht gewesen, eine gesunde Identität auszubilden. Und es sei auch eine Aufgabe der AfD, Normalität herzustellen und zu heilen. Die Tagesschau führt an, was er darunter genau versteht, sagt er nicht.
Liebe Freunde, wir haben zusammen den Begriff Remigration geprägt. Wir haben ihn in das Sprachbild gebracht und heutzutage spricht jeder davon.
Von Brandenburg nach Thüringen gereist, unser Remigrationslähnchen.
Ja, liebe Freunde, ich melde mich hier vom Tag 2 vom Bundesparteitag der AfD in Erfurt. Ihr habt es gestern mitbekommen, wir konnten unproblematisch hier anreisen, weil die Linken einfach zu dämlich waren, ihre Blockaden, die sie alle groß angekündigt haben, tatsächlich durchzusetzen. Sie haben nicht damit gerechnet, dass man auch früher aufstehen müsste, um hier tatsächlich zu blockieren. Wir waren die Ersten in der Halle und wir konnten gestern wunderbar zusammenarbeiten. Wir haben einen guten Vorstand gewählt. Ich freue mich auf die 2 kommenden Jahre mit diesem Bundesvorstand. Ich denke, das kann nur gut werden. Aber lasst uns noch mal darüber nachdenken, was eigentlich im Vorfeld geplant war von den Linken. Die Linken wollten blockieren, die Linken haben zu Gewalt teilweise aufgerufen und es wurde sogar von Seiten der Polizei davon ausgegangen, dass man es mit lebensgefährlichen Situationen zu tun hat. Es wurden tatsächlich sogar Scharfschützen von der Polizei bereitgestellt, um uns im Zweifel zu schützen. Und das zeigt noch mal, wozu diese Linken, diese völligen Antidemokraten eigentlich imstande sind.
Bei klarem Feindbild sagt Remigrationslähnchen hier im Grunde aber etwas Richtiges. Diese Linken sind zu dämlich, früh aufzustehen. Ich stehe jeden früh auf und sage, für mich als Linker ist halt wichtig, nicht
dämlich zu sein, Analysen aufgrund einer wissenschaftlichen Weltanschauung zu fertigen. Leute, die nur um sich schlagen, mit Gewalt drohen, sind am Ende vielleicht gar nicht links, wobei es erste Ansätze geben mag. Nicht unbedingt bei Sarah Wagenknecht, die hat sich mit ihrer Partei ins Verwirrte zurückgezogen. Ich lege ihr nahe, dem Schlager zu frönen.
Einer der größten Rockstars der deutschen Musik, Peter Maffay, über 7 Brücken musst du gehen.
Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir. Und gehst du, bleibt deine Werbe hier.
Neugestaltung der Lager nicht nur hier, sondern auch anderswo. Wie viel Wärme er zurückgelassen hat, nicht überliefert. Tucker Carlson bricht mit Donald Trump, berichtet nun auch T-Online.
We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin.
Und der Tagesschau fällt etwas auf, was jeder, der sich 5 Minuten in den letzten 5 Jahren mit Geopolitik befasst hat, seit Jahren sagt. Deutschland verliert internationale Bedeutung. Nun will die Bundesregierung erneut im Entwicklungsetat sparen. Projekte werden eingestellt, Partnerorganisationen verlieren Sicherheit, andere Staaten gewinnen Einfluss. Grüße an die BRICS. Kurz vorm NATO-Gipfel macht es ordentlich Rums in der Ukraine. Luftalarm im ganzen Land, Explosionen in Kiew. Donald Trump will sich mit Zelensky treffen.
Give us a credit.
Sergei Arbuzov, der letzte demokratisch gewählte Regierungschef der Ukraine vor Maidan, kandidiert nun bei der russischen Duma-Wahl. Russland vereitelt massiven Raketen- und Drohnenangriff der Ukraine, so das russische Verteidigungsministerium. China und Russland beginnen die jährlichen gemeinsamen Militärübungen. Putin telefonierte mit Donald Trump, informierte ihn über die russische Offensive. Eine Sicherheitspanne meldet die britische Armee. Daten einer nordenglischen Garnison landeten auf einer Mülldeponie, es berichtete Sun.
Good morning.
Dafür sind die Engländer im Fußball weiter, ich hab's doch gesagt, mein Weltmeistertipp. Allen, die Deutschland getippt haben, auch diese Dinge muss man auf der Basis einer wissenschaftlichen Weltanschauung analysieren. Deutschland hat jetzt erstmal zu verlieren. Zur Frage, was ist links, dünstet sich Sarah Wagenknechts Strippenzieher bei den Nachdenkseiten aus, Oskar Lafontaine. Da lesen wir gleich mal rein, nach einer kleinen Trinkpause.
Deinhard Lila, der rassige Riesling-Sekt. Fein herrlich. Komponiert aus erlesenen deutschen
Riesling. Zum Glück deutsche Rieslingweine. Man kann ja nicht wissen, ob die Erwähnung von Krimsekt schon unter Strafe steht. Lafontaine fällt im Jahr 2026 auf, was mir seit 15 Jahren auf kleinen Bühnen entrutschte. Eine verhängnisvolle Begriffsverwirrung verhindert den Politikwechsel. Seit Jahren, stellt er fest, nimmt die Unzufriedenheit der deutschen Bevölkerung zu. Die parlamentarische Demokratie erfüllt ihren Auftrag, Politik nach dem Willen der Mehrheit zu machen. Schon lange nicht mehr. Land auf, Land ab wird darüber diskutiert, warum das so ist und was sich ändern muss, um einen Weg aus dieser Krise zu finden. In einem Gespräch mit dem Philosophen Richard David Precht, dem Langhaar-Philosophen, ergänze ich, sagte der ZDF-Moderator Markus Lanz kürzlich, die Leute wollen eine konservative, wenn nicht rechte Politik, bekommen aber eine linke Regierung. Mir schon fragwürdig der Bezug auf ein Medienhaus wie das ZDF. Aber fahren wir fort. Man kann über die Regierung Merz sicherlich vieles sagen, aber nicht, dass sie linke Politik macht.
Meine Damen und Herren, das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung. Ja, meine Damen und Herren, das ist Demografie und Mathematik.
Friedrich Merz vor Gewerkschaftern. Lafontaine, zwar gab es in den letzten Jahren viele unterschiedliche, teils skurrile Antworten auf die Frage, was linke Politik sei, aber in der Praxis, im Alltag ist die Antwort ganz einfach. Linke Politik ist es, den Ärmeren zu helfen und denen Bildungs- und Aufstiegschancen zu sichern, die nicht aus wohlhabenden Verhältnissen kommen. Zudem gehört die Ablehnung von Krieg und Waffengewalt immer zur DNA linker Politik, da sie die Wahrung der Menschenwürde in den Mittelpunkt stellen muss.
Das Problem sind Männer.
Personen, die sich das Hirn weg haben tätowieren lassen, sei mitgeteilt, auch Männer gehören zu den Menschen. Dann Lafontaine, Slayer, CDU, CSU, SPD verlängern Ukraine-Krieg. Unterstützen Völkermord im Gazastreifen, bauen Sozialstaat ab. Lafontaine nennt diese Umverteilung von unten nach oben rechts. Formuliert linke Politik, die diesen Namen verdient, setzt auf Diplomatie, gute Nachbarschaft und Abrüstung. rechte Politik auf das Schüren von Feindbildern, auf Aufrüstung und im Zweifelsfall auf Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Dann noch die Meinungsfreiheit, das eine und das andere, bis zur Gendersprache. Lafontaine, Zitat: Wer die Sprache der Arbeiter vergewaltigt, sollte sich nicht einbilden, er könne die Malocher jemals vertreten. Fazit: Die Leute wollen seit Jahren eine linke, sprich sozial gerechtere Politik, bekommen aber immer eine rechte Regierung, die Kriege mit Waffenlieferungen unterstützt, die Lebenshaltungskosten verteuert, soziale Leistungen kürzt und die wachsende Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen fördert, mit dem Ergebnis, dass in letzter Konsequenz die Demokratie abgeschafft wird. Demokratisch ist eine Gesellschaft nämlich nur, wenn sich in ihr die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Davon kann in Deutschland, wenn 5% der Bevölkerung nach den Daten der Europäischen Zentralbank fast die Hälfte des Gesamtvermögens besitzen, nicht die Rede sein. Lieber Herr Lafontaine, das klingt ja alles hübsch, aber wenn ich das ein Leben lang schwätze, am Ende bei Ü80 rauskomme und alles verändert sich konsequent immer weiter in die völlig andere Richtung, müsste ich da nicht auch mal zu der Idee gelangen? Meiner gesellschaftlichen Analyse fehlt das Entscheidende.
Marxistisch-leninistisch.
Danke, beste Svetlana. Auch die Zeitung der DKP, Unsere Zeit, befasst sich mit der Sinnentleerung des Begriffes Faschismus und kommt richtiger auf Georgi Dimitrov. Faschismus an der Macht, offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Wer den Zusammenhang des Faschismus mit seinen Klassengrundlagen zerreißt, macht die Tür für den Missbrauch dieses Wortes sperrangelweit auf. Na, Herr Lafontaine, bleibt mir abschließend für heute die Frage: Ist es der Schlager?
Ich heiße Hautkarten,
oder Verrat? Noch eine Ergänzung, ein PS, ein Postskriptum. Wer die Elaborate des Peter Maffay als Rockmusik durchgehen lässt, seiner Eigenbezeichnung folgt, verwendet falsches Vokabular. Ja, es mag kleinlich sein, aber dort fängt es an.
Tock. Tock und dann wusch.
Wolkenregen, im Süden sommerlich. Stück für Stück wird es wärmer. Zum Wochenende kommt der Sommer zurück. Danach Gewitter und folgende Abkühlung.
Marcello, einen schönen guten Morgen gewünscht. Danke für deine zauberhaften Nachrichten. Sie werden meinen Tag verschönern.
Europe's Alternative Music. Adios.